Schönen Zeit-Samstag. Wir müssen Hello. Euch ganz dringend was erzählen.
Ja.
Denn die, die uns bei Instagram folgen, die haben es schon längst mitbekommen. Ihr hört ab jetzt hier einen preisgekrönten Podcast.
Da-da. Richtig, richtig cool. Wir surfen noch immer so auf dieser Glückswelle so ein bisschen, ne? Also
ja.
Am Anfang brauchten wir so ein bisschen, um das zu kapieren, um es zu realisieren.
Voll. Immer noch.
Aber wir sind jetzt wohl Award-Winner. Award-Winnerinnen.
Ja, ja, wir müssen das ein paar Mal sagen.
Ja, genau. Award-Winnerinnen finde ich auch ein gutes Wort. Also das können wir jetzt ein paar Mal noch sagen. Marie, du warst ja beim Live-Spezial beim Festival der Doxumentale in Berlin. Nicht Dokumentale, ja. Doxumentale, ganz wichtig. Und die Aufnahme von dem Spezial, die werden wir auch am Mittwoch mit euch teilen. Das können wir euch schon verraten. Und danach ist eben was ganz Verrücktes passiert. Und zwar wurden wir für den Doxumentale Podcast Award ausgewählt. Und das ist wirklich krass, weil die Konkurrenz war so, wow. Ja, wirklich. Das sind Podcasts, die wir auch sehr bewundern. Also zum Beispiel der Lila Podcast, finde ich sehr cool.
Ja.
Und echt so ein paar, die ich auch noch nicht kannte und darüber kennengelernt habe. So gute Leute mit dabei. Also ja, wir fühlen uns nur geehrt. Genau, Feuer und Brot.
Güncast.
Ja.
Ja. Wir werden die alle auch mal in den Shownotes verlinken, weil alle, die nominiert waren, waren ganz fantastisch und es war für mich so verrückt. Du konntest ja leider nicht mitkommen. Ich war dann alleine da, saß da bei dieser Preisverleihung und ich habe so in mir war so ganz heiß, weil das so aufregend war und ich wusste, niemand, der jetzt so rechts und links von mir sitzt, kann das gerade so mitfühlen, wie es in mir ist. Und dann hatte die Jury so krasse Worte für uns. Also das hat mich sehr gerührt und es war ganz aufregend, da wir haben ja auch einen kleinen Pokal bekommen.
Ja, total süß. Das ist nämlich so ein, also das Symbol der Doxumental ist ein Swimmingpool oder so ein, wie so ein Planschbecken-Swimmingpool, genau.
Ja, genau.
Und das so, aus dem, ich schätze, es ist aus einem 3D-Drucker auf so eine Plattform geschweißt. Sehr, sehr cool. Und wir haben beschlossen, weil wir ja nur einen haben, dass wir den jetzt als Wanderpokal immer zwischen uns unseren Wohnungen hin und her wandern lassen. Ja, und es ist so witzig, weil du hattest einfach so den Glamour-Abend, so ein bisschen wie die Oscars. Du musstest ja sogar noch eine Dankesrede halten auf Englisch, was ich so krass finde. Einfach so völlig im Adrenalinrausch und dann noch irgendwas sagen. Und ich saß einfach so auf der Krabbeldecke, auf der Spieldecke und hatte nur so das Handy so ehrlicherweise so ein bisschen neben mir und habe immer wieder drauf gespinkst, weil ich ja wusste, jetzt gleich kommt das Ergebnis und dann kommt nur so von dir die Nachricht, wir sind Award-Winner. Und ich war so, was? Okay, mein Leben könnte nicht gerade kurioser sein. Ich rassel hier gerade und dann schreibst du mir das. Also ja, ganz, ganz verrückter Abend
für uns. Ich glaube, es war für uns beide sehr verrückt. Aber wir freuen uns. Und
auf
wir freuen uns natürlich auch, dass wir das jetzt mit euch teilen können hier weiter.
Ja, total schön. Und ich bin sicher, dass diese Geschichte, die wir euch heute erzählen wollen, ganz genau nach eurem Geschmack ist. Nach unserem ist sie auf jeden Fall. Und zwar geht's um eine Frau. Ja. Wir sprechen über Sally Ride, die erste US-Amerikanerin im All.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Ich freue mich extrem darauf, dass wir euch jetzt heute diese Geschichte von Sally erzählen können, denn ich habe sie schon gesehen, also nicht die echte Sally, sondern eine ganz tolle Dokumentation über sie, die auch in Berlin bei der Doxumentale lief. Darin sieht man ganz viele originale Aufnahmen von Sally, denn, das können wir schon mal festhalten, sie war eine sehr prominente Frau, eine prominente Frau in der Wissenschaft. Trotzdem gibt es einen Aspekt in ihrer Geschichte, den sie ihr Leben lang geheim gehalten hat.
Ja, obwohl sie so im Rampenlicht stand, war, konnte sie das geheim halten oder musste es vielleicht sogar auch. Kommen wir später zu. Das werdet ihr alles hier erfahren. Wir fangen aber jetzt hier ganz von vorne an, wie wir das immer machen. Geboren ist Sally Kristen Wright 1951 in Kalifornien, also vor 74 Jahren. Finde ich ja immer schön, wenn das nicht ganz so lange her ist. Dann ist die Lebensrealität, in der sie gelebt hat, immer ein bisschen näher an einem dran. Wobei man sagen muss, einige Sachen aus ihrem Leben kann man nur den Kopf schütteln und denken, was? Das ist erst, keine Ahnung, 50 Jahre her oder 40 oder so. Also genau. Das ist echt unglaublich.
Da würde man sich wünschen, es wäre schon länger her.
Genau, ja, da würde man sich wünschen, es wäre so eine Wissenschaftlerin vor 250 Jahren oder so.
Oh, ja.
Naja, ihr Vater ist jedenfalls Professor für Politikwissenschaft und ihre Mutter Beraterin eines Frauengefängnisses. Das ist auf jeden Fall auch ein Job, den wir hier noch nicht vorgestellt haben. Nee. Sally hat auch eine Schwester, Beer, und die vier sind eine ziemlich quirlige Familie. Also da ist immer viel los. Sally geht auf eine Mädchenschule und schon während der Schulzeit stellt sich raus, dass sie in einer Sache ziemlich gut ist. Nicht, wie ihr jetzt vielleicht denkt, von ihrer späteren Biografie in Mathe oder Bio oder so, sondern im Tennis. Sie bekommt ein Tennisstipendium und landet auf Platz 18 der nationalen Liste in ihrer Altersklasse. Also das ist wirklich richtig, richtig Weltklasse gut.
Ja, sie ist da in den Top 20, richtig krass. Mhm. Also sie könnte jetzt an der Stelle mal darüber nachdenken, möchte ich vielleicht Profi-Tennisspielerin werden? Aber es gibt da noch was, das sie irgendwie noch mehr reizt. Und ich finde es total verblüffend, denn es ist was, das sie in der Schule gar nicht als Fach oder so hatte. Auch an dieser Mädchenschule gab es das nämlich gar nicht. Und zwar findet sie Physik extrem spannend.
Ich finde, an der Stelle finde ich das so spannend, dass ja dieser Butterfly-Effekt, ne, wenn sie sich anders entschieden hätte und nicht Physik studiert hätte, wäre sie vielleicht professionelle Tennisspielerin geworden, wie wäre ihr Leben dann so verlaufen? Das finde ich irgendwie, also gerade bei so zwei Wegen, die so gut funktioniert hätten, finde ich das so interessant, wenn man das mal so durchspielen könnte, ne? Also wenn sie sich gegen das eine und für das andere entschieden hat, weil das lag ja eigentlich erstmal nicht so auf der Hand wie diese Tenniskarriere da, ne?
Das stimmt. Und das hätte, also vielleicht erinnert ihr euch da nochmal ganz am Ende der Folge dran, das hätte dann auch echt wirklich eine ganz andere Geschichte werden können. Aber sie hat da irgendwie sowas in sich, das sagt, boah, ich finde Physik so interessant, das will ich jetzt studieren. Ja. Und in ihrer Family, da ist auch so die Mentalität so, niemand sagt, nee, mach das mal lieber nicht, sondern da stoppt man einander nicht, sondern unterstützt sich. In Sallys Familie gilt das Motto, auch Mädchen, die können hier alles werden, was sie wollen. Und deshalb macht Sally einen Bachelor, einen Master, eine Promotion in Physik und spezialisiert sich dann noch mal mehr auf astrophysikalische Fragen und Laseranwendungen. Also geht da schon so richtig tief rein und das Studium macht ihr wirklich großen Spaß. Aber sie weiß auch schon, an der Uni will ich jetzt eigentlich nicht bleiben. Irgendwie ist da immer noch so eine Unruhe in ihr. Und deshalb kann sie eines Morgens ihren Augen gar nicht trauen, als sie da so eine Annonce in der Zeitung liest. Und zwar sucht die NASA, auch cool, so eine Annonce von der NASA in der Zeitung zu lesen.
Heute bei LinkedIn wahrscheinlich zu finden.
Stimmt, damals in der Zeitung. Und da stand, hey, wir suchen Leute, die Lust haben, bei uns eine Astronautenausbildung zu machen. Und ich stelle mir vor, da fängt alles in ihr jetzt an zu kribbeln. Sie spürt genau, das ist es und bewirbt sich. Ja. Zu der Zeit ist sie 26 Jahre alt und sie ist wirklich Feuer und Flamme. Aber man muss dazu sagen, so ungefähr 8000 andere Menschen auch, die bewerben sich auch darauf. Deshalb macht sich Sally eigentlich nicht so große Hoffnung. Und außerdem muss man dazu sagen, ist sie ja auch noch eine Frau. Und eine Frau im All, das gab es zu der Zeit in den USA überhaupt noch gar nicht. Tja, deswegen sehen die Chancen eigentlich erstmal nicht besonders gut aus. Aber plötzlich klingelt das Telefon.
Ja, ich kribbel hier schon, bin schon mit ihr kribbelig. Aber auch gut. Wahnsinn, einfach 8000 andere Bewerber und Bewerberinnen. Also ich habe mich manchmal schon irgendwie auf Praktika oder so beworben, wo es für die Verhältnisse viele andere BewerberInnen gab. Aber 8000 ist ja eine Hausnummer. Ja. Unfassbar.
Guck mal, wie viele Leute da noch Zeitung hatten.
Ja, stimmt. Das auch. Wobei, Mund-zu-Mund-Propaganda vielleicht, hey du hast dich doch immer schon für das Astronautendasein interessiert.
Ja.
Also richtig, richtig verrückt. Jedenfalls, genau, das Telefon klingelt und sie sagt dann irgendwie später, ich dachte, ich träume, als sie dann von diesem Anruf erzählt.
Ja.
Denn da ist niemand Geringeres dran als die NASA, tja, nicht die NASA, sondern wahrscheinlich irgendein Mitarbeiter von der NASA, Sally soll tatsächlich Astronautinnenkandidatin werden. Und da sagt sie später dann dazu, it was the coolest thing. Und Sally, das kann ich dir komplett glauben. Sie ist völlig aus dem Häuschen. Das gab's noch nie und sie ist dabei. Sie wird eine von 6 Frauen, boah, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich das so erzähle, die jetzt von der NASA dafür ausgebildet wird, eventuell als Astronautin ins All zu fliegen. Boah, das ist erstmal eine richtig heftige Nachricht. Krass. Sie ist eine der Glücklichen. Es hat sich also gelohnt, da diese Physikkarriere zu gehen. Und jetzt beginnt ein sehr, sehr hartes Training. Und das ist wirklich herausfordernd. Die Frauen müssen das Gleiche machen wie ihre männlichen Kollegen natürlich, aber stehen viel mehr unter Beobachtung. Also wie so oft in der Geschichte, wenn man so die Geschlechter vergleicht, müssen Frauen irgendwie da nochmal ein bisschen höher springen, um sich zu beweisen. Gerade halt in so Jobs, die sehr männlich besetzt sind. Und da muss sie jetzt voll durch.
Ja, und zwar nicht nur, sage ich mal, im Team und jetzt innerhalb der NASA haben da viele Leute auf diese 6 Frauen geguckt, sondern die gesamte Öffentlichkeit. Also alle Augen der USA und der Welt sind auf diese 6 Frauen gerichtet, die bald eventuell Geschichte schreiben werden. Und da ist auch Sallys Auftreten jetzt total entscheidend. Also die zeichnen sich ja auch dann so ein bisschen aus über ihren Charakter, ihr Erscheinungsbild, wie sie sich so geben. Also sie müssen Interviews geben und so auch immer wieder. Und Sallys Auftreten ist da eher sehr tough. Vielleicht wirkt sie auch ein bisschen kühl, sportlich so. Und sie haben auch ein bisschen Struggle. Zum Beispiel gibt's ja noch gar keine Trainingsanzüge für Frauen vorher. Also es gab ja einfach keine Astronautinnen in dieser Ausbildung. Und dann wird auch überlegt, ja, machen wir die jetzt besonders weiblich, die Anzüge, oder sollen die dann eher so optisch sich angleichen an die Männer? Also ganz viel passiert da in der Zeit. Denn schließlich werden sie ja alle zusammen da potenziell für denselben Job ausgebildet. Und Sally bekommt dann aber irgendwann, und das ist was ganz Besonderes, noch eine andere Aufgabe.
Ja, sie bekommt eine ganz besondere Aufgabe. Es ist nicht sozusagen das einzige Mal, dass sie da hervorsticht bei dieser Bewerbung, sondern es geht irgendwie auch gut für sie weiter. Sie wird nämlich die erste weibliche Capcom im Kontrollzentrum in Houston. Also es heißt, sie sitzt in der Schallzentrale während 2 wichtigen Shuttle-Missionen. Das ist ein richtig großes Ding. Also da wollen irgendwie alle hin. Sie sitzt an der Mission Control Zentrale und ist die Person, die mit den Astronauten der Mission Kontakt hält. Nur sie darf mit ihnen sprechen und muss sie durch den Einsatz manövrieren. Also eigentlich ja eine der wichtigsten Positionen da in diesen Flügen. Und ja, das waren Testflüge innerhalb vom Space Shuttle Programm. Aber deshalb waren sie eben auch besonders heikel und alle waren total angespannt. Und Sally konnte da einen total guten Kopf bewahren und damit natürlich total glänzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen geschult wurde in der Zeit, wo sie Tennis gespielt hat. Weil da muss man ja auch einen kühlen Kopf bewahren. Und viele Sportler und Sportlerinnen sagen ja auch, eigentlich ist natürlich die Fähigkeit, ist die eine Sache, aber die Nerven zu behalten, das ist die eigentliche Challenge. Und wenn man das kann, dann hat man schon mal halb gewonnen sozusagen. Und das kann sie eben. Sie hat da ein gutes Gefühl und sie kann auch allen anderen irgendwie so ein gutes, sicheres Gefühl geben und arbeitet super professionell. Und deswegen kann sie sich da sehr beweisen in dieser Position als Capcom. Mega cool.
Also sie konnte da einen richtig fetten Pluspunkt sammeln. Und das ist wichtig, denn ihr müsst euch vorstellen, diese Ausbildung machen natürlich jetzt mehrere gleichzeitig, aber in dieser Rakete, die ins All fliegt, werden am Ende gar nicht so viele Plätze sein. Das heißt, nicht alle, die die Ausbildung machen, werden am Ende wirklich ins All fliegen oder nicht sofort vielleicht. Und das ist sowas, was natürlich die ganze Zeit so im Hintergrund mitläuft. Man will da nicht dran denken. Aber irgendwie ist da schon auch Konkurrenz im Spiel. Ja, und es fühlt sich eigentlich auch, könnte ich mir vorstellen, immer an, als wäre man in so einem Bewerbungsprozess.
Ja, irgendwie muss ich da direkt an Jeremy's Sex Topmodel denken, weil es jetzt gerade das Finale gab. Ich habe es nicht geguckt, aber dieses, es kann nur eine geben, die Jeremy's Next Topmodel. Und nur
die
eine
America's
kann Jeremy's
First Woman
im All sein wird.
Ja.
Wirklich, dieser Druck, es ist furchtbar, ne? Ich meine, da geht es irgendwie um sehr, sehr viel, ja, das darf man nicht gegeneinander aufwiegeln, aber es ist dieser Druck, der so aufgebauscht und aufgebaut wird, das ist ja wirklich furchtbar und dass man so gegeneinander ausgespielt wird, vielleicht auch ein bisschen.
Ja, und dass dann natürlich auch von außen spekuliert wird, so, wer wird es jetzt wirklich werden? Mhm. So, das stand dann jeden Tag in der Zeitung wieder und so, ne? Alle haben da drauf geguckt. Und dieses harte Training macht Sally zwar super viel Spaß, aber natürlich möchte sie jetzt auch wirklich, wirklich in den Weltraum kommen und nicht nur üben. Und da scheint jetzt aber jeder kleine Schritt eine Rolle zu spielen und das weiß auch Sally.
Und warum wir das so geheimnisvoll sagen, wir haben euch mittlerweile noch gar nichts von ihrem Privatleben erzählt. Das hält Sally auch sehr geheim, weil, also du hast es gesagt, jeder kleine Schritt spielt eine Rolle und die ganze Welt blickt auf diese paar Frauen, die da trainieren, um ins All zu reisen. Umso überraschender kommt es jetzt, als sie 1982 ihren Astronautenkollegen Stephen Harley heiratet. Die zwei werden jetzt natürlich ein sehr spannendes Paar für die Medien. Das hat ja auch irgendwie so einen Glamour-Faktor, ne? So ins All zu reisen und so. Und dann sind da diese zwei Wissenschaftler, also das Astronauten-Ehepaar, ne? Keine Ahnung, kann man irgendwie auch die dollsten Überschriften, sie beide träumen vom Mond oder so. Also das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Es geht auch irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie more sexy, als wenn da jetzt zwei Wissenschaftler irgendwo im Labor stehen oder so.
Wobei, wir erinnern uns an Marie Curie und ihren Mann Louis.
Ja, auch ein sehr spannendes Science-Pärchen. Ja, stimmt. Oh mein Gott, endlich komme ich mal vor.
Nicht und Lisa, in der Kombi.
Wow. Oh mein Gott, eigentlich sind wir das Science-Paar des Jahrtausends hier.
Genau, ja. Und ich muss schon sagen, ich finde zum Beispiel bei deren Beziehung, die habe ich mir wirklich direkt so ganz romantisch vorgestellt,
auch,
wie die so zusammen forschen und
auch
wie
so
die sich
voll
unterstützt haben.
Ausgeglichen und so auf Augenhöhe und so, ne?
Ja.
Ja, es ist auch irgendwie so nicht nur ein Wissenschaftsvorbild, sondern auch so ein Beziehungsvorbild für mich. Muss
richtig,
ich sagen.
Genau.
Finde ich ganz
und
besonders.
Das ist jetzt bei Sally und Steven so ein bisschen anders. Die haben zwar jetzt geheiratet und das weiß jetzt auch die ganze Welt, aber ja, so richtig viel, dass da jetzt eine ganz krasse Beziehung ist und dass die sich die ganze Zeit verliebt angucken würden oder so, das ist da jetzt nicht. Aber sagen wir so, es hat ihrem Image nicht geschadet. Das ist auf jeden Fall nichts, was die Medien jetzt aufregt. Und 1983, also ein Jahr, nachdem ihre Ausbildung dann rum ist, wird plötzlich ihr Name auf einer Pressekonferenz ausgesprochen. Und das ist eine sehr wichtige Pressekonferenz, denn dort wird verkündet, wer bei der nächsten Mission, bei der Mission STS-7, mit an Bord sein wird, in der Raumfähre Challenger. Und es wird niemand Geringeres dabei sein als unsere Sally. Ha! Sie wird wirklich ins Weltall fliegen. Als erste US-Amerikanerin dabei sein bei einem Raumflug. So toll!
So cool.
Ja, genau. Es ist jetzt wirklich passiert. Sie ist 32 Jahre alt und ist mit diesem Alter auch bis heute die jüngste US-Raumfahrerin. Sie wird an Bord sein zusammen mit vier weiteren und ja, die Truppe steht.
Ja, das Team steht sehr, sehr aufregend, aber bevor der Flug startet, geht erstmal wirklich so ein Medienmarathon los. Also das ist ja wirklich so diese ganzen Raumfahrgeschichten, das sind so die medienwirksamsten Wissenschaftszweige, würde ich mal sagen. Was natürlich auch daran liegt, dass sie eine total gute PR brauchen, weil das einfach so unfassbar teuer ist und man das darauf angewiesen ist, dass das Menschen genauso interessiert wie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selbst. Wobei ja eigentlich bei so, keine Ahnung, irgendwelchen neuen Impfstoffen oder so, das müsste man eigentlich viel mehr sexy machen, damit die Leute da auch gerne Geld für bezahlen. Aber ja, dieser Rummel um Astronauten und so weiter, das wird schon immer sehr, sehr gut verkauft. Ja, kann das man stimmt. sich mal
und angucken. Damals war der Hype aber auch noch größer, glaube ich.
Ja, ja, das stimmt, weil da einfach vieles noch nicht so entdeckt war und das so, ja. das war vieles auf der Erde war schon entdeckt, aber da waren noch so die unbekannten Komponenten, die
Guck mal.
Einen halt irgendwie auch gereizt haben, ne?
Jetzt sind wir natürlich auch sehr ja, beeindruckt davon, dass Katy Perry mal eben so einen Weltraumspaziergang oh machen Gott, kann, ja. quasi. So mal eben da ins All jettet.
Ja, das ist ja so krass.
Das ist krass und absurd, aber das ist jetzt nicht mehr so, dass wir dann irgendwie vorm Fernseher hängen würden
Stimmt.
und unbedingt dabei sein wollen. Das war natürlich damals auch, weil es das einfach noch gar nicht gegeben
ja,
hatte
ja, ja.
und das so außerhalb der Vorstellungskraft war.
Das stimmt. Ich habe ja auch, ich glaube, ich habe es dir schon, vielleicht sogar schon zweimal erzählt, ich habe ja auch im Wohnzimmer ein großes
ja.
Schwarz-Weiß-Bild hängen, wo man quasi nicht den Start der sozusagen der Rakete, die als erstes auf dem Mond war.
Ach, Mond.
Apollo 11 war das ja. Und da blicken quasi, also man sieht nicht die Rakete, sondern man sieht das Publikum, was die Rakete
ja.
anguckt und alle schirmen so ihre Augen ab und haben Sonnenbrillen auf und so. Also man sieht einfach so ganz viele Köpfe nebeneinander, die in den Himmel gucken und man fragt sich halt so, wenn man das Bild anguckt, so was sehen die? Die meisten also erkennen aber sofort, dass es halt irgendwie was sein muss, was in die Luft fliegt. Und das
ja.
finde ich so spannend, weil es einfach so zeigt, wozu Menschen fähig sind. Deswegen mag ich dieses Bild ziemlich gerne. Und weil man irgendwie immer neue Sachen darauf entdeckt, weil jedes Gesicht irgendwie einen anderen Ausdruck hat und so.
Das ist so ein Wimmelbild.
Ja,
ja
genau.
Aber an das habe ich auch gedacht. Aber guck, das war die Apollo. Ja, okay.
Genau. Ja, das
aber
war
so
nicht
ähnlich
war
es, glaube ich, auch, als Sally dann abgehoben ist.
Genau, wir sind stehen geblieben beim Medienmarathon, der
oh, ja.
ziemlich groß war. Ein riesen Medienrummel um diese ganze Geschichte. Allein die Tatsache, dass eben Sally ausgewählt wurde, ist schon sowas wie eine Sensation, weil sie eben die erste Frau ist, die für die USA ins Weltall reisen wird. Sie wird da tatsächlich auch als Vorbild gefeiert und jetzt schon von allen interviewt. Wird natürlich von Fragen überhäuft. Das sind jetzt aber keine wissenschaftlichen Fragen. Vielleicht konnte der ein oder andere sich das hier schon denken. Die amerikanische Presse stellt da auch ziemlich basic Fragen, sage ich jetzt mal so nett ausgedrückt. Also ja, eine Frau im Weltall, wie kann die diese Mission überstehen? Da wird sehr viel nachgefragt. Zum Beispiel, ob sie wohl Make-up mitnimmt, ob sie in der Schwerelosigkeit denn ein BH anhat, ob sie bei den Übungen weinen musste, wenn zum Beispiel die Technik ausgefallen ist, weil, ne, weiß ja jeder, Frauen weinen ständig.
Ja.
Also es ist unfassbar, was ihr da für Fragen gestellt werden. Also ich finde die krasseste, ich will sie nicht ranken, diese Fragen, weil die alle absurd
ja.
sind. Aber das mit dem Make-up, excuse me,
ja.
Was hat sich die Person gedacht, die das gefragt hat? Also es ist
und
jetzt nicht so, als würden Frauen
ja.
immer Make-up tragen oder müssten das tragen, um irgendwie, weiß ich nicht, gucken zu können oder mit ihren Händen arbeiten zu können oder so. Aber schon ja gar nicht im Weltraum. Also bitte?
Und pass auf, tatsächlich war es ja dann so später, dass die NASA wirklich auch ein kleines Make-up-Täschchen designt hat. Also die Ingenieure haben sich damit beschäftigt, wirklich, ach ja, wie könnten wir das jetzt den Astronautinnen ermöglichen, dass sie ihr Make-up mit ins All nehmen?
Wow.
Also da
gibt
es einen Prototyp.
Es ist so absurd. Vor allem, man
und
versucht ja bei so Raummissionen auf jeden Gramm zu achten, ne? Gewicht minimieren, wo es nur geht. Und dann findet man einfach so ein Kit, wo man Make-up mitnehmen kann. Also, wieso?
Ja.
Was ist das?
Ist doch aufmerksam, oder nicht? Was sie halt
ja,
denken,
total.
Was für Frauen essentiell ist. Und eine andere Sache, wobei, da ist eigentlich sehr nett, dass sie daran gedacht haben, sie haben sich überlegt, okay, was ist denn, wenn Sally menstruieren muss, wenn sie ihre Tage bekommt? Wir packen mal lieber ihr ein paar Tampons ein. Und dann wurde sie gefragt, ob denn 100 für, sagen wir mal so grob, eine Woche Flugzeit, die so angedacht war, ob das reichen würde.
Ja, so gerade. Kann man dann noch als so Auffangkissen nutzen, wenn man dann wieder auf der Erde landet oder so? Es ist wirklich krass.
Das ist unfassbar.
100 Tage. Ja. Also für eine Woche und dann ja auch die Tatsache, dass sie ja vielleicht gar nicht in der Zeit ihre Tage bekommen wird. So, ach komm, wir geben trotzdem mal 100 mit. Frauen sind ja unberechenbar. Also ja, heftig. Wir hängen euch auf jeden Fall nochmal ein Foto von diesem Make-up-Kit an. Das sieht, auch, also sieht schon echt sehr süß aus. Aber ich weiß nicht, ob man sowas auf eine Weltraummission mitnehmen muss. Können wir hier ja vielleicht mal eine Frage an die Community. Wir können jetzt aber festhalten, was würdet ihr mitnehmen? Was wäre für euch keine absurde Sache, die ihr mitnehmen würdet? Das Lieblingskuscheltier? Oh, ja. Oder vielleicht sagt ihr ja doch, also ohne getuschte Wimpern geht bei mir gar nicht.
Ohne Concealer?
Fair enough, ja.
Ja.
Naja, also wir können festhalten, die erste Frau im All ist für die gesamte USA ein aufregendes Erlebnis. Und es wird auch ein riesiges Medienspektakel, als es dann endlich losgeht. 250.000 Menschen kommen nach Florida, um zuzugucken, wie sie ins All startet. Ja, die haben auf jeden Fall T-Shirts an. Es gibt Merch. Da steht zum Beispiel drauf, Ride Sally Ride. Und ja, alle beobachten das Spektakel und die Mission verläuft tatsächlich erfolgreich zum Glück. Denn trotz aller Trainings kann natürlich auch mega viel schief gehen. Und dann geht es direkt um Leben und Tod. Also das ist schon... Ja, wirklich ein krasser Drop, den man nicht unterschätzen darf. Ach, übrigens an der Stelle nochmal die Empfehlung. Wir haben ja mal ein Interview mit einer echten Astronautin geführt.
Die auch in Ausbildung ist, ja.
Die vielleicht für Deutschland ins All fliegen wird. Richtig spannend.
Das wäre spannend, ja. Ja, und auch Sally ist das klar in dem Moment, wo sie da in die Rakete steigt. So, das ist jetzt nicht nur sehr aufregend, das ist auch ernst auf eine Art. Sie macht auch noch einen weiteren Flug. Sie sagt auch danach, ich bin sicher, das war der größte Spaß, den ich je in meinem Leben hatte. Und sie überlebt beide Raumfahrten. Also es läuft alles gut. Aber nach den beiden Fahrten wird sie keine weiteren mehr machen. Denn 1986 gibt es eine schreckliche Katastrophe mit dieser Challenger-Rakete. Bei einer Mission explodiert sie kurz nach dem Start, so 70 Sekunden ungefähr danach. Niemand überlebt das. Und besonders tragisch finde ich, dass Judith Resnick dabei ist, denn Judith ist eine Ausbildungskollegin von Sally und die zwei waren so ein bisschen auch die Top-2-Kandidatinnen, die so gehandelt wurden als die Frau, die zuerst ins All gehen wird in den USA. Mhm. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, die zwei kannten sich wirklich sehr gut, waren sehr eng, ja, und haben vieles so gleichzeitig erlebt und was wäre gewesen, wollen wir jetzt natürlich nicht drüber nachdenken wieder, aber wenn zum Beispiel Judith die erste gewesen wäre und Sally die zweite, also ihr könnt euch vorstellen, das ist auch ein Gedanke, den Sally damals hat und deswegen nimmt sie diese Katastrophe sehr mit.
Ja, da gibt's auch sehr viele Filme, in denen diese Katastrophe, also amerikanische Filme, irgendwie eine Rolle spielen, ob kleiner oder größer.
Einer heißt also auch The Challenger, glaube ich, der ist sehr bekannt.
Ah, okay. Schreckliches Ereignis. Genau, da ist, das nimmt sie, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr mit. Und dann wird Sally in ein Gremium berufen, das auch ermitteln soll, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Und bei dem Verfahren ist Sally eine, die wirklich extrem kritische Fragen stellt und schließlich auch aufdecken kann, dass die NASA einen Fehler gemacht hat. Denn ihr werden Informationen zugespielt, dass bestimmte Dichtungen, sogenannte O-Ringe, die in der Rakete verbaut waren, bei niedrigen Temperaturen steif werden. Und das hat wahrscheinlich dann auch für die Explosion gesorgt. Und diese Informationen wurden ja nur sehr vertraulich ausgetauscht, sodass erst nach Sallys Tod klar wird, dass sie da entscheidende Hinweise geliefert hat.
Ja. Für Sally verändert sich nach dieser Katastrophe insgesamt sehr viel. Sie verlässt die NASA 1987, ist keine Astronautin mehr, forscht wieder mehr, wird sogar Professorin in Astrophysik. Und es verändert sich auch privat sehr viel. Mhm. Denn privat ist ja immer für eine Überraschung gut. Sie lässt sich plötzlich scheiden von Steven.
Gut, das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich.
Ja, das ist jetzt so, ja, genau.
Führt ihr Leben aber jetzt mehr nach ihrem
Gusto. Es gibt da was. Mhm. Und was bedeutet das? Denn sie hat was in ihrem Leben sehr lange geheim gehalten, auch ihrem Ehemann gegenüber. Und zwar steht sie eigentlich auf Frauen. Mhm. Und das ist was, was niemand weiß. Also selbst Steven weiß es eben nicht. Er dachte immer, okay, sie ist halt ein bisschen busy, deswegen verbringt sie nicht so viel Zeit mit ihr. Sie ist so fokussiert auf ihre Karriere, hat ihn nicht gestört, war er ja auch. Dabei trifft sie eigentlich heimlich schon eine kleine Weile eine andere Frau, und zwar Tam. Und Tam ist nicht irgendeine Frau, sondern ihre große Liebe.
Ja, Tam und Sally, die kennen sich schon, seit sie Kinder sind. Vielleicht erinnert ihr euch an Sallys Tennisphase, die wir ganz am Anfang erwähnt haben. Da haben sie sich kennengelernt, also nicht irgendwie bei der Arbeit, in der Forschung oder so. Und in der Tennisszene gibt es tatsächlich aber auch ein Beispiel, das Sally da sehr stark prägt. Man könnte denken, dass es sie vielleicht auch empowert, aber irgendwie lähmt es sie auch. Und zwar outet sich Billie Jean King 1981 als erste Profisportlerin, als homosexuell. Und ihr müsst wissen, Billie und Sally kannten sich. Die haben die Karriere voneinander auch begleitet und deshalb hat Sally dieses beeindruckende Outing sehr eng mitgekriegt. Aber auch, wie sehr Billie dafür öffentlich gecancelt wurde.
Ja, zu der Zeit, als das mit dem Outing ist, da ist Sally gerade mitten in der NASA-Ausbildung. Und ich könnte mir vorstellen, für sie in dieser auch noch viel männerdominierteren Science-Welt, da kommt so ein Outing überhaupt nicht in Frage. Also das ist für sie scheinbar gar keine Option.
Ja, versteht man total. Vor allem, wenn man jetzt schon gehört hat, was überhaupt nur geschrieben wird oder berichtet wird, wenn eine Frau ins Weltall fliegt, also was da schon für Storys sich ausgedacht werden und für absurde Fragen gestellt werden und wenn da jetzt quasi dann nochmal ein Anhaltspunkt geboten wird, dass die Öffentlichkeit, ich sage es mal, sich das Maul zerreißen kann, dann kann man schon verstehen, wieso sie das nicht so gerne an der Öffentlichkeit weiß. Das ändert sich jetzt aber, als Sallys Raumfahrtkarriere vorbei ist. Da ist sie ja dann so ein bisschen freier in ihrem Privatleben. Mhm. Und da meldet sie sich dann auch wieder bei Tam, ihrer großen Liebe. Und aus ihrer Freundschaft wird dann erst Liebe. Sie leben und arbeiten zusammen, denn auch Tam ist Wissenschaftlerin. Sie hat zwar auch professionell Tennis gespielt, aber auch Biologie studiert. Also gefühlt ist sie ein bisschen den ähnlichen Weg gegangen wie Sally. Ja, Tam geht dann noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Sie schreibt nämlich wissenschaftliche Kinderbücher und gründet zusammen mit Sally die Organisation Sally Ride Science. Und das ist eine gemeinnützige Organisation, die Kindern und vor allem Mädchen helfen soll, in die Wissenschaft zu gehen oder sie ermutigen soll, diesen Weg zu gehen. Aber die ganze Zeit über sind Tam und Sally nach außen hin nur Geschäftspartnerinnen.
Boah, ich finde das so krass, weil sie, also auch mit dieser Organisation jetzt, sie setzt sich ja so ein, gerade für Mädchen zu sagen, boah, traut euch, ihr könnt jeden Job machen, den ihr wollt, geht irgendwie auch in die Wissenschaft, habt keine Angst. Mhm. Und gleichzeitig
hat sie selber Angst.
Ist sie so, ist sie da so gelähmt, dass sie sich nicht outen kann. Es tut mir wirklich weh, dass
ich glaube, sie hatte einfach an zu vielen Fronten zu kämpfen. Also sie hat sich dann quasi für den Kampf sozusagen als Frau in der Wissenschaft so ein bisschen entschieden. Mhm. Und sie hat vielleicht schon eben diesen Kampf so sehr gekämpft, dass sie dann zu müde war, das dann auch noch der Öffentlichkeit sozusagen zum Fraß vorzuwerfen. Aber schon hart, dieses Versteckspiel, was man sich da vorstellen muss.
Voll. Und jetzt kommt auch noch ein Kampf dazu, wo schon klar ist, dass sie den nicht gewinnen wird. Denn sie bekommt eine Diagnose für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ja, jetzt beginnt für Tam und Sally nochmal eine ganz intensive Zeit so zusammen. Tam ist die ganze Zeit an ihrer Seite, auch im Krankenhaus und so. Und da gibt's jetzt auch so die ersten Situationen mal, wo Sally dann sagt, doch, diese Frau darf mit rein oder darf meine Ergebnisse hören, denn sie ist meine Partnerin. Also da gibt's so kleine Momente, wo sie das jetzt öffentlich sagt, aber natürlich nur öffentlich im Rahmen von so einem Krankenhaus. Mhm. Und sie lassen dann aber auch ihre Lebenspartnerschaft kurz vor ihrem Tod noch eintragen, was ich sehr schön finde. Mhm. Und das Outing, das gibt es dann sogar auch, aber erst in Sallys Nachlass. Ja. Da steht dann drin, dass sie 27 Jahre lang mit Tam zusammen war. Schön. Wahnsinn, dass sie das so lange geheim gehalten haben. Ja, guck mal, das ist quasi unser gesamtes Leben.
Ja.
Fast.
Das ist wirklich Wahnsinn. Heftig. Das gesamte Leben mit eurem riesigen Geheimnisleben, ne?
Ja.
Oh Gott, ja,
was
auch immer
sie nur
so der
schriftlich
Angst.
Lösen, ja. Auflösen kann nach ihrem Tod.
Ganz, ganz krass. Da hat sich zum Glück einiges geändert. Zum Glück auch an der Front Wissenschaftlerinnen im All oder generell Frauen in der Wissenschaft. Frauen wie Sally haben da natürlich den Weg geebnet für Frauen, die danach gekommen sind. Präsident Barack Obama wird ihr dann nachträglich auch noch die Presidential Medal of Freedom verleihen und Tam nimmt tatsächlich stellvertretend für Sally an dieser Verleihung teil, nimmt die Medaille auch für sie an. Also spätestens da ist das Ganze dann auch öffentlich bekannt.
Sehr rührender Moment, Und wir können festhalten, Sally war die erste amerikanische Frau im All und die erste queere Frau.
Stimmt.
Aber was ich schön finde über das Astronautentraining, hat sie mal gesagt, das Training bei der NASA ist asexuell. Die Schwerelosigkeit macht alle gleich. Und ich hoffe deswegen, dass sie sich wenigstens bei der Arbeit und als sie dann diese Minuten im All war und schwerelos war, dass sie sich da so richtig frei gefühlt hat. Vielleicht fand sie den Weltraum deshalb so schön.
Das stimmt. Ist so ein bisschen ein neutrales Gebiet auch. Ja, wie es Frauen in der Wissenschaft heute geht, da werden wir auch am Mittwoch nochmal etwas genauer drüber sprechen, das nochmal ein bisschen vertiefen, denn Marie hat ja auf der Doxumentale mit Kira Herf gesprochen vom Verein Respect Science, der sich für Anreize in der Wissenschaft einsetzt, unter denen es für alle möglich ist, mitzuforschen.
Oh ja, also ihr werdet erfahren, was Kira Sorgen macht, was ihr aber auch Hoffnung gibt und ob sie selbst vielleicht noch den Nobelpreis bekommt. Das könnt ihr alles am Mittwoch hören.
Oh ja, vielleicht hört ihr eine zukünftige Nobelpreisträgerin.
Das wäre toll.
Bis dahin. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.